Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und heute sprechen wir natürlich über den zweiten Saisonlauf gestern in Marrakesch. Und ja, zur Feier des Tages habe ich heute nicht nur einen Mitstreiter an Bord, sondern gleich zwei. Aber zuerst mal zum Timo am anderen Ende der Leitung. Servus, Timo.
Hallo, servus.
Schön, dass du wieder dabei bist. Die Jungs und Mädchen kennen dich ja schon. Und wir haben jetzt uns noch um eine Person erweitert heute. Und zwar haben wir den Erich Hirsch mit dabei, auch seines Zeichens Redakteur bei eFormel.de. Servus, Erich.
Hallo, grüßt euch miteinander.
Schön, dass du dabei bist. Dann können wir eigentlich schon gleich in medias res gehen sozusagen und beschäftigen uns mal mit allem rund um das Rennen. Und ja, wer möchte anfangen? Wer hat das erste Wort?
Ja, es war ein schönes Rennen. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, Erich und ich. Es war nicht so spektakulär wie bei den letzten Rennen oder was Unfälle angeht oder sowas. Hm. Aber es gab sehr, sehr viele Überholmanöver und wirklich Action auf der Strecke. Also wenn man das mal vergleicht mit, was weiß ich, der Formel 1 oder so, da war wirklich einiges geboten. Viele verschiedene Stellen auch, an denen überholt wurde, weil die Strecke ziemlich breit war. Und das alles halt auch ohne Überholhilfen wie DRS oder sowas. Das ist mir gestern wieder aufgefallen.
Das ist schon schön, das stimmt. Also bei Überholhilfen fällt mir ja gleich der Fanboost ein, der auch so eine Art Überholhilfe ist. Aber außer Buemi hat ihn ja keiner benutzt, wenn ich mich
jetzt
nicht…
Ja, guter Punkt.
Oder? Denn Abt hätte gekonnt und wer war der zweite, dritte?
Lucas Di Grassi.
Genau, Di Grassi hätte gekonnt. Da frage ich mich ja dann immer, warum die das eigentlich nicht nutzen unter Umständen letzten Endes. Na gut, geht natürlich auch auf dem Akku, oder? Also es ist ja nicht so, als würde das dann am Energiehaushalt spurlos vorbeigehen. Aber der weiß nicht, ob der Abt sich nicht noch irgendwie was hätte sichern können. Aber da können wir ja später nochmal drauf kommen.
Ich bin da auch nicht ganz sicher, ob sie ihn genutzt haben oder nicht. In der ersten Saison war es ja so, dass die Fahrer den nutzen mussten, was ich auch für sinnvoll halte, weil wenn du die Fans eben so mit einbindest und die sich dann für dich entscheiden, dann wollen sie auch was dafür sehen und da finde ich das okay, wenn man ihn einsetzen muss. Wie es heute ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Und ich weiß auch nicht, ob die beiden Fahrer, außer Buemi, den jetzt gezündet haben. Es war anfangs so, dass sobald dieser Fanboost ausgelöst wird, automatisch im Fernsehbild auch dieses Signal dazu kommt.
Genau, bei Buemi hat man es ja gesehen.
Genau, und bei den anderen beiden haben wir es nicht gesehen. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass sie es nicht gezündet haben, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber wie du sagst, Energie ist natürlich gerade in Marrakesch ein großer Faktor gewesen. Mhm. Und was man da sparen kann, spart man, wenn man keine Positionen gewinnen kann.
Ja, stimmt schon. Ja gut, aber ich finde, Buemi hat halt ganz schön krass aufholen können, nachdem er das Knöpfchen gedrückt hat. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass die anderen auch zumindest, ja, natürlich nicht so einen krassen Nutzen davon gehabt hätten, aber vielleicht doch irgendwie einen Platz noch hätten gut machen können. Aber gut, das ist natürlich spekulativ, nicht so wichtig. Erich, wie fandest du das Rennen insgesamt?
Ja, ich fand das Rennen, so wie Timo schon gesagt hat, auch unwahrscheinlich spannend und aufregend. Unwahrscheinlich viele Positionsveränderungen. Ein bisschen schade ist es, dass der Buemi momentan in einer anderen Liga fährt, egal ob der von 1 oder von 5 oder glaube ich von 10 startet, momentan ist der wirklich bärenstark. Würde mir halt mal wünschen, dass man nicht immer Buemi ganz vorne sieht, sondern dass das ein bisschen durchgemischt wird. Sehr positiv war für alle, glaube ich, Felix Rosenqvist gestern sensationell Superpole geholt und dann auch im Rennen unwahrscheinlich, was der junge Bursche aus Schweden da gezeigt hat.
Ja, das stimmt. Das fing ja in der Superpole-Runde schon an, wo man, also die konnte man sich tatsächlich zwei, dreimal anschauen, wie der dann seine Karre um die Strecke prügelt. Das war schon wirklich sehenswert. Der Kommentator auf Eurosport, glaube ich, also der deutsche Kommentator, ich weiß gar nicht, wie er heißt, hatte gesagt.
Oli Sittler.
Ihr wisst es anscheinend, ja. Der jedenfalls hatte dann gesagt, hier, Rosenqvist ist sozusagen der Colin McRae der Formel E. Und ungefähr so, finde ich, ist er auch um die Strecke geheizt mit dem Fahrzeug. Also da schon einiges an Querbeschleunigung unterwegs gewesen. Fand ich sehr spektakulär, konnte man sich gut anschauen.
Rosenqvist ist echt Megatalent. Also wenn man sich das mal anschaut, das war ja sein zweites Formel E-Rennen überhaupt bisher. Ja. Bisher hat er ja schon oftmals in seiner Karriere bewiesen, auch in Macau, dass er eben Spezialist ist für Straßenkurse, aber dass er so schnell, so gut klarkommt in der Formel E und auch jetzt im Vergleich zu Nick Heidfeld nicht nur mithalten kann, sondern an diesem Wochenende ihm auch die Grenzen aufzeigen kann. Das ist schon echt beeindruckend.
Jetzt muss er nur noch lernen, mit der Energie zu haushalten und dann ist Buemi vorne auch nicht mehr so alleine.
Genau.
Das stimmt, ja. Ich habe mal, ist gar nicht so lange her, mit Mercedes DTM-Chef Ulrich Fritz gesprochen über Felix Rosenqvist. der ja jetzt auch in der DTM ziemlich gut eingeschlagen hat, und er hat auch nur lobende Worte für Rosenqvist gehabt. Er sei ein Megatalent, hat die ganze Schule durchlaufen, und er hat auch gesagt, wenn er das gleiche Material bekommt wie vorne die Spitze, dann kämpft er um den Sieg mit, und das hat sich ja gestern schon bewahrheitet.
Sah sehr schön aus.
Ja, ja. Ist eh beeindruckend, dass Mahindra jetzt so weit oben mit dabei ist. Also momentan liegen sie ja punktgleich mit Abt auf dem zweiten Rang, also sind nicht offiziell Zweiter, weil Abt eben in Hongkong Zweiter wurde und Mahindra noch keinen zweiten Platz auf dem Konto hat. Aber das ist schon stark, dass die sich da jetzt wirklich in der erweiterten Spitze etabliert haben mit Abt, mit DS Virgin. Also sind echt in der Spitzengruppe angekommen. Ist natürlich toll für Rosenqvist, dass er da gleich Gas geben kann, und auch für Heidfeld, der ja momentan Sechster in der Gesamtwertung noch ist. Da werden wir sicherlich auch noch gute Leistungen in dieser Saison sehen.
Das stimmt. Ich bewundere diesen Felix Rosenqvist überhaupt, denn man muss sich mir vorstellen, der hat jetzt ein paar Rennen in der DTM gefahren und jetzt in der Formel E, und nächste Woche fährt er dann in Macau diesen Grand Prix. Also der ist jede Woche irgendwo anders unterwegs und kommt scheinbar mit allen Autos zurecht. Also das ist schon sehr beeindruckend.
Ja, was nicht so beeindruckend war, fand ich, war die Superpole-Runde von Nelson Piquet. Also ich weiß nicht, wie ihr die empfunden habt, aber ich hatte das Gefühl, er macht so ziemlich alles falsch, was man irgendwie machen kann. Er war also immer so ein bisschen über dem Limit. Und ja, ich schätze mal, hat er irgendwie push too hard, würde ich sagen, oder?
Ja, er hat das ja selber dann auch gefunkt ans Team, hat sich entschuldigt, dass er es ein bisschen übertrieben hat, aber andererseits auch verständlich. Also wenn du in die Super Bowl kommst, bedeutet das schon mal, du startest im schlechtesten Fall von Platz 5, also kannst du das Risiko dementsprechend erhöhen, und wenn du im Next EV sitzt und mit Renault beispielsweise oder auch mit dem Techita, ebenfalls mit Renault Motor, in der Super Bowl fährst, dann musst du halt wirklich alles, das Letzte rausholen aus deinem Auto, um da irgendwie um die Pole kämpfen zu können. Und das hat er versucht, hat es ein bisschen übertrieben, weiß er selbst, aber war jetzt auch kein Beinbruch. Er ist ja dann sogar noch vorgerutscht durch die Strafe für Buemi. Gut, im Rennen ist der Next EV dann noch nicht ganz so stark wie die Top-Autos, aber da muss man auch dazu sagen, dass Piquet gestern wieder großes Pech hatte und beim Boxenstopp eben auf Rang 18 zurückgefallen ist, ohne eigenes Verschulden. Also genau wie in Hongkong, so ein bisschen einer der tragischen Helden bisher der Saison.
Jetzt muss mir noch einer erklären, was war denn mit Verne und der Superpole? Also war das jetzt irgendwie ein Teamproblem, dass sie da den Zeitslot verpasst haben? Oder, also in der FIA-Pressemitteilung stand, es lag am defekten Speedlimiter-Button, was ich jetzt irgendwie sehe, ich jetzt im Zusammenhang nicht so richtig. Wer weiß, was wirklich war?
Mega peinlich. Also, die hatten vorher im freien Training gab es schon mal ein Problem, dass der Speedlimiter nicht funktioniert hat oder falsch eingestellt war, wir wissen es nicht genau. Jedenfalls wurde mit der Verne mit, ich glaube, 65 km/h geblitzt, also 15 zu schnell. Das ist ja auch kein, also da muss schon irgendwas grundlegend nicht gestimmt haben bei der Einstellung. Ja. Nun könnte man ja denken, dass Techita dann dieses Ding eben justiert, nachdem es nicht funktioniert hat. Ja. Im Rennen war es dann aber so, dass er beim Boxenstopp, der eigentlich ganz gut verlaufen ist, diese Funktion wieder nicht funktioniert hat und er wieder zu schnell war, daraufhin eine Drive-Thru-Penalty bekommen hat und dadurch eben auf Platz 5 dann zurückgefallen ist und nicht mehr um den Sieg kämpfen konnte. Und man muss realistisch sagen, der Sieg war auf jeden Fall drin. Er war deutlich schneller als Rosenqvist, hat aufgeholt. Und Buemi war auch noch ein paar Sekunden hinter ihm. Also er hat auch selber gesagt, er ist sich sicher, dass er das Ding gewonnen hätte. Die Sache, die du gerade angesprochen hast, mit der
Super Bowl.
Mit der Super Bowl hat jetzt nicht zwingend damit zu tun. Da war es einfach noch dümmerer Fehler, nämlich, dass er am Funk wirklich nachgefragt hat, hier soll ich nicht mal langsam rausfahren. Und die haben ihm dann geantwortet, nein, warte noch einen Moment. Und dann war eben die Boxengasse dicht. Dann war die Zeit abgelaufen und er durfte einfach nicht mehr rausfahren. Also es gab kein technisches Problem, auch nichts mit dem Lenkrad. Es war einfach nur dumm vom Team.
Hey, na dann müsste der ein oder andere mal noch die Uhr zu lesen lernen wahrscheinlich. Naja gut, kann passieren. Ist natürlich unschön, aber was haben wir nicht schon für Sachen gesehen, so im Rennsport, wenn ich ja mal so an, keine Ahnung, früher so Ferrari-Boxenstopps, da haben die sich ja auch oft mal nicht so mit rumbekleckert, da kann ich mich noch gut erinnern, dass irgendwie viel schief gehen kann in der Box und um die Box herum, und wenn da jetzt das Timing mal nicht stimmt, na gut, aber wenn der Fahrer schon fragt, dann kann man das dann nochmal hinterfragen, ob das jetzt vielleicht doch an der Zeit ist, rauszufahren. Ich weiß es nicht.
Es sind totale blutige Anfängerfehler und man muss ja Tachita auch zugute halten, dass sie eben ihr zweites Rennen gerade erst bestritten haben. Und dass, wenn man mal zurückdenkt vor 2 Jahren, als die anderen Teams alle angefangen haben, da war auch viel Improvisation und da hat nicht alles funktioniert. Also momentan kriegt man auch so, eigentlich in allen Bereichen, auch was Social Media und so weiter angeht, den Eindruck, dass Tachita noch nicht ganz auf der Höhe ist, dass sie aber seit Hongkong auch Fortschritte gemacht haben und Werner hat das auch gesagt, dass er hofft jetzt, wenn der Schritt nach Buenos Aires jetzt nochmal so groß ist wie von Hongkong zu Marrakesch, dann hat er eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass es nächstes Mal auch mit vielleicht einem Podium klappen kann. Mhm. Übrigens, was ich noch erfahren habe vorhin, ist, dass Tachita jetzt nach einem neuen Teammanager sucht, beziehungsweise das schon halbwegs in trockenen Tüchern ist, und zwar Personal aus der Formel 1. Also da werden wir auf jeden Fall eine Verstärkung auf der Seite sehen in Buenos Aires.
Und was macht dann Marc Preston?
Ich nehme an, dass Preston weiterhin Teamchef bleibt, wie er es jetzt ist, und dass diese Stelle des Teammanagers zusätzlich geschaffen wird. Aber wie das genau aussieht, können wir momentan nur spekulieren. Da werden wir euch dann wahrscheinlich als Kurzmeldung auf dem Laufenden halten, sobald es feststeht.
Interessant. Haben wir noch was zum Qualifying oder wollen wir die Startaufstellung vielleicht einmal kurz anschauen?
Erich, wolltest du gerade noch was sagen?
Eigentlich nicht. Ich wollte zu Werner eigentlich ganz kurz sagen, es ist schon auch beeindruckend, ein ganz neues Team und in Hongkong im Qualifying vorne dabei und auch diesmal in Marrakesch, also mit diesem Werner und dem Renault-Motor bei diesem neuen Team, da muss man schon aufpassen, die werden sicherlich diese Saison noch das eine oder andere oben anklopfen, bin ich überzeugt.
Ja, zumindest der Wern. Wie weit oben jetzt der Ma King Wa oder wie man ihn ausspricht, landen wird, das muss sich ja noch zeigen, denke ich.
Ja, vermutlich nicht allzu hoch.
Ja.
Also wenn man das mal objektiv bewertet, wie der fährt, das ist schon enttäuschend. Also er sitzt im eigentlich mit stärksten Auto im Feld und dümpelt immer irgendwo außerhalb der Punkteränge rum, kämpft mit Jaguar momentan oder auch gestern. Das ist schon, ja, er sollte mal ein bisschen Gas geben, weil irgendwo, wenn der Fahrer sportlich gar nichts liefern kann, dann bringt es auch nichts aus Marketinggründen, deinen Chinesen ins Team zu setzen, weil du dann überhaupt keine PR kriegst.
Genau, kann man mal versuchen, aber wenn der immer nur hinten rumfährt, na gut, schlechte PR ist natürlich auch PR, aber ich weiß nicht, ob das auf lange Sicht hilfreich ist, also wahrscheinlich, ja, muss man mal gucken. Die Saison wird da sicher bleiben, aber ob er die nächste auch schafft, wird sich dann wohl Richtung Ende der Saison zeigen, je nachdem, wo er jetzt dann da so landen kann. Aber gut, das können natürlich wir jetzt nicht entscheiden. Wie sahen die Startaufstellungen jetzt dann aus? Warte, hier, schauen wir mal, eFormel.de.
Naja gut, die Top 5 haben wir schon besprochen.
Ja.
Man muss ja den Deutschen Daniel Abt loben. Der war ziemlich weit vorne, hat ganz knapp die Super Pole verpasst.
Ja.
Mit Platz 6, glaube ich.
Ja, 6 genau. Im Qualifying, letztlich dann auf 5 vorgerückt.
Okay.
Ja, aber ich meine,
war eine starke Runde von ihm.
Abt ist ja auch oft oben dabei. Was habe ich jetzt gelesen? 18 Podiumsplätze in 23 Rennen. Das spricht natürlich auch Bände. Ist jetzt nicht so, als wären die so die Hinterbänkler.
Nee, das sicherlich nicht.
Nee. In der Hinsicht war jetzt Marrakesch echt mal was Besonderes.
Ja,
dass Abt nicht auf dem Podium stand und keinen Pokal mit nach Hause genommen hat.
Trotz Fanboost, was ist da los?
Ja, es sollte einfach nicht sein. Die Grassi hat es mal wieder im Qualifying nicht geschafft, sich optimal zu positionieren.
Ja, aber im Rennen geht er immer steil.
Ja, im Rennen ist er eine Maschine, da sind wir uns alle einig, aber wenn du so weit hinten startest, dann reicht's halt nicht.
Na gut, war er auf 12, wenn jetzt Buemi von 7 gewinnen kann, dann muss doch von 12 auch irgendwie was drin sein. Aber gut, ist ja dann, wo ist er gelandet?
Ja, genau, die 7 Plätze hat er
auch. Ja, das sind ja genau die 7 Plätze. Also wenn ich besser Kopf rechnen könnte, dann hätte ich die Frage gar nicht gestellt, aber gut.
Wobei man natürlich auch sagen muss, Lukas Di Grassi hat im ersten freien Training die schnellste Runde in den Asphalt von Marrakesch gebrannt. Also so schlecht ist er nicht auch im Training, aber im Qualifying hat es halt diesmal nicht ganz so geklappt wie gewünscht.
Mhm. Ja, aber man muss sich auch mal vor Augen halten, dass Di Grassi ja einer der absoluten Topfahrer ist und noch nie auf Pole stand in mehr als 2 Saisons jetzt. Mhm. Also er ist nicht so der Qualifying-Kämpfer, sondern ist eher im Rennen stark.
Naja, es kann nicht jeder immer alles können.
Naja, muss man dazu sagen, die Abt-Leute haben eine verdammt gute Strategie, glaube ich, in dieser Saison. Schon das erste Rennen in Hongkong war ja beeindruckend. Vom vorletzten Platz aufs Podium und ich meine von Platz 12 auf Platz 5, mehr geht wirklich nicht, also kann man nicht mehr erwarten.
Mhm.
Ja, das ist schon stark trotzdem. Und Abt hatte einfach zu kämpfen mit einer schlechten Abstimmung des Autos. Also er kam einfach nicht so richtig auf Pace, vor allem im ersten Auto, also in der ersten Rennhälfte. Und daher, da wäre sicherlich auch mehr drin gewesen mit einer besseren Abstimmung, eben so wie bei Degrassi, aber es sollte da nicht sein. Und im Endeffekt sind die Plätze 5 und 6 jetzt auch nicht so schlecht.
Nee, auf keinen Fall.
Sehe ich ähnlich.
Ja. Aber schöne Strecke war es übrigens, oder? Was meint ihr? Also ich fand so das Streckenlayout ziemlich interessant. Das hatten wir ja, ich glaube, vor 2 Folgen schon mal erwähnt, dass die Strecke halt so ein bisschen weniger eckig ist als die meisten im Kalender. Was mir aber auch aufgefallen ist, wo waren denn eigentlich die Leute, so die Zuschauer? Also irgendwie hatte ich das Gefühl, egal wo ich hinschaue, wenn ich jetzt mal nicht auf die Autos schaue, habe ich mal eine Runde oder zwei tatsächlich so das Äußere der Strecke verfolgt und habe eigentlich immer nur abgehängte Wände gesehen, bis auf die Tribüne am Start und Ziel. Also hat da überhaupt irgendwo jemand gestanden oder so? Ist mir gar nicht aufgefallen.
Sehr gute Frage. Das hatte ich mich auch gefragt.
Also es war völlig tot irgendwie an der ganzen Strecke.
Ja, man hatte so das Gefühl, die fahren da in ihrer eigenen Welt und nichts ist außenrum. Es gab natürlich Tribünen und wir haben über Social Media auch Aufnahmen gesehen von Tribünen aus, also Fanvideos praktisch, wo die Tribüne relativ leer war. Wir haben auch wenig gehört insgesamt, wie viele Fans da sind. Es waren im Fernsehen eigentlich keine zu sehen.
Ja.
Der Vorverkauf wurde bis kurz vor Schluss noch mächtig angekurbelt, wo ja in Hongkong schon Wochen zuvor alles ausverkauft war.
Ja.
Also das offensichtlich ist die Veranstaltung in Marrakesch nicht so gut angenommen worden wie jetzt beispielsweise in Hongkong.
Also die FIA hat geschrieben 7000 Zuschauer. Jetzt weiß ich nicht, wie viele bei den anderen Rennen so waren, aber so
richtig
übermäßig
viel
klingt das nicht.
Ist nicht viel,
ne. Naja, also zum Vergleich, in Hongkong waren es 25.000 und Berlin beispielsweise letztes Jahr 14.000.
Ganz anders.
Also da bewegen wir uns eher in dem Rahmen.
Ja, schade. Hatte ich mir mehr
aber
erwartet.
Aber die Strecke an sich war natürlich super gut. Also wie wir es erwartet hatten vom Layout. Echt gutes Racing, weil sie halt sehr interessante Kurven hat. Beispielsweise Kurve 1, wo ja den ganzen Rennsamstag hindurch die Fahrer echt ihre Schwierigkeiten hatten. Gibt viele Geraden, die Strecke ist sehr breit, sodass man wirklich an vielen Stellen überholen kann. Ja, daraus ergibt sich auch die Höchstgeschwindigkeit oder die hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich habe mich in den letzten 2 Stunden jetzt vor dem Podcast mal die ganze Auswertung der Statistik gemacht vom Rennen und habe dabei auch herausgefunden, unter anderem, dass 123,4 km/h die Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers, also von Buemi im Rennen war. Und damit ist man ganz klar auf Rekordkurs gewesen. Also keine Strecke war im Rennen im Durchschnitt so schnell bisher. Wenn man es auf die einzelne Runde runterbricht, auf den Rundenrekord, dann war Long Beach noch ein bisschen schneller in Saison 1 und 2. Aber aufs Rennen gesehen jetzt war Marrakesch ganz vorne dabei.
Schlecht.
Ja, es waren auch diese 4 langen Geraden, das sicherlich auch viel Energie gekostet hat. Aber für die Fans ist es natürlich klasse, weil man da halt die Möglichkeit hat, eben Angriffe zu starten.
Ja, das stimmt. Und schon gerade hier die Kurve 1, die du schon erwähnt hast, die macht ja vom Layout schon einiges her. Da hat man ja schon gesehen, in wie viel Varianten die gefahren wurde. Das war schon beeindruckend. Mehr innen, mehr außen oder mitten drauf. Und das war schon sehr interessant. Das heißt, macht natürlich, gibt viele Möglichkeiten, da an anderen vorbeizufahren. Wenn du jetzt siehst, der Vordermann fährt die Kurve immer so, dann hast du ja auch die Möglichkeit, sie mal anders zu fahren und dann vorbeizustechen. Das war schon ganz spannend.
Ja, und auch von der Länge war es natürlich erwähnenswert, die Strecke. Also es war ja die zweitlängste bisher insgesamt. Ja. Peking in Saison 1 und 2 war ein bisschen länger, fast einen halben Kilometer länger. Aber über die Gesamtdistanz hatten wir jetzt 98,043 Kilometer. Und damit sind wir deutlich über Peking aus den ersten Jahren und kratzen jetzt fast schon an der 100-Kilometer-Marke.
Mhm.
Also das zeigt auch so ein bisschen die fortschrittliche Entwicklung in der Formel E, dass die Batterie besser genutzt wird, das Energiemanagement, dass man einfach schon mittlerweile fast 100 Kilometer in diesem Renntrim absolvieren kann.
Da geht schon einiges. Da fällt mir gerade auf, wie wird denn eigentlich die Strecke, die zu fahren ist, in einem E-Prix bestimmt? Bei der Formel 1 ist es ja so, da muss ein Rennen mindestens, habe ich vergessen, x Kilometer dauern. Und bei der Formel E, denke ich, ist es irgendwie andersrum, oder? Da gibt es jetzt keine Mindestlänge, die zu fahren wäre, sondern wie kommen die jetzt auf 33 Runden und 98 Kilometer? Woran machen die das fest, wie lange das Rennen läuft?
Es liegt in erster Linie an der Zeit des Rennens. Also man will ja schauen, dass man ungefähr bei 50 Minuten rauskommt, maximal 60, weil dann die Aufmerksamkeitsspanne der Zielgruppe, also der jungen Leute, einfach nachlässt. So lange Rennen von 2 Stunden in der Formel 1, wie es momentan ist, das ist einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß, denkt der Veranstalter. Und daraus ergibt sich dann eben in Rechnung mit der Streckenlänge die Gesamtdistanz.
Verstehe. Ich weiß ja nicht, ob die Aufmerksamkeitsspanne von älteren Zuschauern länger ist, aber ich verstehe, was du sagen wolltest.
Und dann darf man jetzt bei Marrakesch auch nicht vergessen, diese Strecke wurde ja auch genutzt für die Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Warum soll man sich dann dort einen anderen Kurs ausdenken, wenn man schon eine temporäre Strecke hat? Also ich fand das klasse, diese Strecke.
Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe mich nur gerade gefragt, woher jetzt die Länge sich bestimmt irgendwie und wie viel Runden man fährt und so weiter. Und ich kannte halt nur das Prozedere aus der Formel 1 zum Beispiel. Da kam mir jetzt gerade die Idee, als ich mir dieses Streckenlayout so angesehen habe, warum das jetzt hier einfach anders ist oder inwiefern es anders ist. Aber gut.
Also das Ziel ist da auf jeden Fall, auch die Distanz zu erhöhen. Wie weit, weiß ich nicht. Aber wenn man es mal vergleicht mit Saison 1 und 2, ein Kurs, den wir in der ersten Saison hatten, wie zum Beispiel Putrajaya, da hat man kontinuierlich dann draufgepackt an Distanz in der zweiten Saison. Also man ist bewusst in die Richtung gegangen, das Rennen zu verlängern. Und ja, das ist sicherlich auch weiterhin momentan das Ansinnen des Veranstalters. Und mal schauen, wie wir dann maximal am Ende rauskommen.
Vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über das Rennen an sich. Also was mir aufgefallen ist, war ein sehr gesitteter Start für die ersten paar Runden. Also es gab zwar ein paar Positionsverschiebungen, aber insgesamt fand ich, ging das alles sehr gesittet ab. Wenig Berührungen, keine größeren Crashs. Wenn ich jetzt an Hongkong denke, wo gleich in der, ich weiß nicht, ersten, zweiten oder dritten Kurve oder sowas irgendwie da größere Probleme schon aufgetreten sind, sind jetzt alle sehr, sehr fein nebeneinander hergefahren oder hintereinander, je nachdem, wie viel Platz gerade war. Und ja, letzten Endes hat es vor allem dazu geführt, dass der Kollege Rosenqvist sich sehr schnell ganz schön absetzen konnte. Ja,
ja. Was wir im Nachhinein erst erfahren haben und aus den Aussagen der Fahrer ist, dass es tatsächlich am Anfang doch zwei Berührungen gab mit Schäden. Zum einen war Nick Heidfeld betroffen, hat Schaden genommen im ersten Auto, was dann auch die Abstimmung seines Mahindras beeinträchtigt hat. Also er hat auch gesagt, der betroffene Fahrer hat sich am Ende entschuldigt nach dem Rennen dafür. Wer es ist, wissen wir aber nicht. Hat er auch nicht gesagt. Und der zweite Zwischenfall war zwischen Mitch Evans im Jaguar und Loic Duval. Da haben wir auch gesehen die Folgen des Unfalls, nämlich fehlte bei Duval ja die ganze linke Hälfte des Frontflügels, weshalb er dann auch an die Box kam und letztlich nur auf die schnellste Runde gegangen ist. Also zwei Berührungen gab es schon, aber abseits der Kameras eben.
Ja. Ja, nicht so spektakulär, dass man die sich hätte nochmal in der Wiederholung anschauen müssen. Anscheinend haben wohl die Leute von der Regie gedacht.
Ja, oder die haben geschlafen.
Ja, das kann auch sein, das möchte ich jetzt keinem unterstellen.
Aber man darf auch nicht vergessen, die Jungs, die fahren jetzt die dritte Saison mittlerweile. Die meisten Jungs waren ja schon in Saison 1 dabei. Mhm. Also die wissen schon, wie es jetzt den Start angehen sollen und um sich da ja nicht am Anfang gleich das Rennen zu vermasseln, gehen die schon mit ihrer Erfahrung und mit gewissem Respekt, glaube ich, da rein, um da ja einen Startunfall zu vermeiden.
Ja, das macht ja auch Sinn. Aber man sieht es doch immer wieder, egal was man schaut, es gibt immer mal wieder noch so den einen oder anderen Heißsporn, der dann ein bisschen zu sehr auf den Pinsel tritt oder zu spät auf die Bremse oder meint, er kommt jetzt in der Kurve doch noch rum. Naja, ja. Ich fand jedenfalls, es ging sehr glimpflich ab.
Wie fandet ihr denn das Auftreten von DS Virgin und speziell von José María López, der ja da eigentlich Heimvorteil hatte in Marrakesch, da er, glaube ich, dreimal schon dort gewonnen hat.
Ja, man hätte eigentlich vorher denken können, dass er sich besonders gut auskennt auf der Strecke. Er war ja der einzige Fahrer, der da schon gefahren ist in der WTCC. Genau. Was er dann den ganzen Tag über gezeigt hat, war jetzt nicht so beeindruckend. Also gerade in den Trainingssessions und auch im Qualifying hat er sich doch einige Fehler geleistet, Verbremser, was natürlich auch dafür spricht, wie schwierig dieses Formel-E-Auto zu fahren ist. Also wenn du da dominierst jahrelang im Tourenwagen und dann mit einem Formelwagen so viele Fehler machst, dann zeigt das natürlich schon irgendwo den Unterschied vom Handling. Mhm. Insgesamt sicherlich enttäuschend, gerade weil Bird gezeigt hat auf Platz 2, dass einiges drin war mit dem Auto. Ja, der Bird aber letztlich hat er immerhin seinen ersten Punkt in der Formel E geholt mit Platz 10. Ja, Bird kann man mal wieder nur sagen, Chapeau, wieder das absolute Maximum rausgeholt. Mehr war nicht drin mit dem Auto, was meiner Meinung nach auch nicht zu den absoluten Top-Autos zählt. Jetzt in den beiden Rennen, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Da ist Renault doch noch ein ganzes Stück weg. Das hat er ja selber auch gesagt, dass Buemi gerade im Moment in einer eigenen Liga fährt.
Mhm. Mich hat ja bei Sam Bird überhaupt gewundert, nach seinem doch heftigen Crash im freien Training, dass die ihm da wieder so ein gutes Auto hingestellt haben, fand ich doch sehr beeindruckend in der Kürze der Zeit.
Auf jeden Fall. Auch seine mentale Leistung. Also wenn du bedenkst, dass du, wenn man den Unfall mal in Realgeschwindigkeit gesehen hat, das war schon ein heftiger Einschlag, wie es ihn da zerlegt hat, mit dem Heck zuerst eingeschlagen. Und quasi das nächste Mal, als er dann auf die Strecke gegangen ist, war er in der Gruppenphase des Qualifyings. Und da dann direkt so eine Top-Leistung zu bringen wieder, direkt in die Superpole zu kommen und auch da dann bis auf einen kleinen Fehler trotzdem eine ordentliche Runde, die ihn letztlich auf Platz 2 gebracht hat, das ist schon echt beeindruckend. Also Bird nach wie vor einer der absoluten Top-Fahrer der Formel E.
Würde ich auch sagen. Kann man nicht meckern.
Wie fandet ihr die beiden Jaguar-Fahrer? Muss ganz ehrlich sagen, trotz Neueinstieg habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft von den beiden Jungs, besonders von Adam Carroll.
Jaguar ist sehr schwierig momentan. Also es ist, das zeigt auch so ein bisschen das Level der Formel E wieder. In der Formel 1 kennen wir das, dass es wirklich Jahre braucht. Das war bei Mercedes nicht anders. Nach einem Einstieg, um wirklich erstmal sich irgendwo in der Spitze etablieren zu können. Das sehen wir jetzt bei Jaguar auch. Die haben wirklich Probleme, überhaupt in die Punkte zu fahren. Was jetzt aber nicht an der Leistung der Fahrer liegt, sondern einfach an der Abstimmung des Autos, sicherlich auch am Antriebsstrang, der, naja, nicht die mit den besten Voraussetzungen entwickelt wurde. Und dann entstehen eben so Rennen wie gestern. Wobei man sagen muss, Carroll war nicht schlecht, ist vorgefahren vom letzten Startplatz auf Platz 14 immerhin. Und Evans hatte eben, wie gesagt, am Anfang diesen Kontakt schon leichten Schaden genommen und ist dann ganz kurz vor Schluss auch nochmal durch einen Verbremser leicht an der Mauer angeschlagen. Ja, ist auch ein sehr junger Fahrer, der sicherlich noch viel lernen muss. Und es wird sicherlich bergauf gehen über den Saisonverlauf, die Formkurve von Jaguar. Aber ganz da, wo sie sein wollten, sind sie bestimmt nicht.
Ja. Ist mir überhaupt aufgefallen, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, diesmal gab es in Marrakesch unwahrscheinlich viel Elektronikprobleme, angefangen bei Andretti-Pilot Antonio Felix da Costa, der dann einfach stehen geblieben ist und dann natürlich gerade in den Boxen, bei den Boxenstopps, ob das Mauro Engel war, ob das Nelson Piquet war, also ziemlich viele Elektronikprobleme diesmal. Ich weiß nicht, vielleicht lag es an der Hitze, keine Ahnung.
Ja, aber war es so
warm, war es eigentlich?
Genau, weil irgendwie 4, 25 Grad oder so, wirklich heiß war es ja gar nicht, ne?
Ja, ich war auch sehr verwundert. Es hat mich so ein bisschen dran erinnert an Putrajaya in Saison 2, als reihenweise Batterien ausgefallen sind oder überhitzt hatten. Da lag es halt an der Außentemperatur, aber gestern gab es solche Probleme nicht. Also ich denke, dass es einfach Zufall war, aber es fällt natürlich schon auf, wenn gleich, weiß nicht, 4, 5 Fälle über den ganzen Tag gesehen, die Elektronik so ausfällt, dass du die Session nicht beenden kannst. Das ist schon erstaunlich.
War das bei Duval auch die Ursache? Irgendwas Elektrisches, Elektronisches? Der ist ja auch irgendwie bei, weiß nicht, Runde 25 oder sowas irgendwie stehen geblieben, gelbe Flaggen und dann ist er wieder gefahren und weiß man das?
War wohl auch Elektronik. Ja, okay. Also es ist noch nicht final untersucht, aber es war wohl auch die Elektronik. Ganz interessant ist dann die Entscheidung des Teams gewesen, ihn an die Box zu holen, also nochmal, um ihn dann wirklich auf die schnellste Runde zu schicken, was ja auch am Ende geklappt hat. Er hat sich den einen Punkt geholt, weil sie in der Box dieses Auto nochmal komplett vom Setup her auf Qualifying umgestellt haben, also auf maximalen Abtrieb, um die beste Rundenzeit möglich zu machen. Das hat dann ja auch funktioniert. Er hat in allen drei Sektoren die absolute Bestzeit geholt. Und zeigt so ein bisschen auch wieder die wachsende Professionalität, weil andere Fahrer das nicht in dieser Form gemacht haben, wie Venturi mit Engel und auch Felix da Costa bei Andretti. Die sind nicht so krass in diese Richtung gegangen und dann hat es am Ende halt nicht funktioniert.
Ja, auf jeden Fall ein cleverer Schachzug und ganz lustig fand ich es ehrlich gesagt auch. Auto bleibt liegen, fährt dann die Box, kommt raus, fährt die schnellste Runde, bleibt dann wieder liegen und beendet dann das Rennen sozusagen vorzeitig. Es war also, ich sag mal, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss.
So ist es.
Das war schon eine sehr interessante Herangehensweise. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass die anderen Teams, die mit Problemen in Zukunft zu kämpfen haben werden, unter Umständen sich daran ein Beispiel nehmen und dass man das hin und wieder mal sieht, dass jemand, der irgendwie keine Chance mehr hat, irgendeinen Punkt in diesem Rennen zu kassieren, dann tatsächlich auch einen ähnlichen Versuch startet. Denn das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, dass man zumindest den einen Punkt sich irgendwie noch erkämpfen kann, selbst wenn man am Ende das Rennen nicht mal zu Ende fahren kann.
Ja, Buemi und Di Grassi haben es ja übrigens vorgemacht in London, als dann die schnellste Runde letztlich über die Meisterschaft entschieden hat. Ja. Da haben sie auch das Auto dementsprechend ein bisschen eingestellt. Ich würde gern zum Ende unserer Episode nochmal so ein bisschen Buemi und Edams abfeiern. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn, wo die momentan sind. Das zeigen auch die Statistiken, die ich da vorhin ausgewertet habe. Drei Punkte, die ich mal gerne gesondert nennen würde. Also es war jetzt ja der 8. Sieg für Buemi schon in der Formel E. Hm. Damit hat er doppelt so viele auf dem Konto wie der Zweitplatzierte, nämlich Di Grassi. Der steht bei 4 Siegen. Also das ist schon mal echt bemerkenswert. Der zweite Punkt, wenn man sich mal im Detail die Rundenzeiten anguckt oder auch die Topzeiten. Buemi hat ja im zweiten freien Training den Streckenrekord eingestellt. Nicht nur der Formel E, sondern auch WTCC um eine gute Sekunde geschlagen. Das ist jetzt insgesamt der 9. Also Buemi hält 9 Streckenrekorde in der Formel E. Also wenn man jetzt zum Beispiel Donington noch dazu zählt, sind es sogar 10. Während nur 4 andere Fahrer überhaupt Rekorde auf Strecken haben. Mhm. Wern beispielsweise ist noch ganz gut dabei. Der hat 3 Streckenrekorde inne, aber Buemi ist mit seinen 9 da wirklich extrem weit voraus. Der 3. Punkt geht eher in Richtung Team, also Renault Edams. Auch absolut beeindruckend. Ich habe mir mal angeschaut, die Punktesträhne. Das ist einfach beeindruckend. Die haben wirklich jetzt in 23 Rennen, also in allen Formel-E-Rennen, die bisher gefahren wurden, haben die gepunktet, sind damit natürlich weit vorn. 2. übrigens in dieser Wertung ziemlich überraschend. Was würdet ihr schätzen?
Di Grassi.
Tim Bird.
Nee, ich meine jetzt von den Teams.
Ach so.
Also Edams hat 23 Rennen in Folge gepunktet. Was würdet ihr schätzen, wer auf Platz 2 liegt?
Abt.
Würde man vermuten. Die sind aber nur 3.
Jetzt ehrlich, du kannst es rausreißen. Jetzt sag bloß das Richtige.
Ich vermute mal Venturi.
Richtig.
Oh. Denn?
Ja, Erich ist Experte.
Ja, siehst du. Ja gut, das ist natürlich jetzt auch ein Diss in meine Richtung, Timo, das merke ich mir.
Okay. Man muss dazu wissen, gestern war der erste Lauf nach langem, wo Venturi keine Punkte geholt hat. Sarasa hat nämlich bisher in allen Rennen gepunktet und gestern war das erste Rennen, wo er mit Platz 12 punktelos blieb.
Ja, an Sarasa hat es gelegen. Also seine Serie ist jetzt gerissen. Er hat 12 Rennen in Folge gepunktet und ist damit auf Platz 2 der längsten Serien, was die Fahrer angeht. Ja, und dadurch ist halt jetzt auch Venturis Serie nach 17 Rennen gestoppt worden. Abt liegt mit 15 übrigens auf Platz 3.
Mhm, nicht schlecht. Na dann, würde ich sagen, abschließend vielleicht nochmal einen Blick auf die...
lange Pause.
Auf die lange Pause, ja genau.
Oh, ja.
Was machen wir denn eigentlich? Das ist ja was? Buenos Aires, 18. Februar 2017. Das ist ja noch sehr weit in der Zukunft. Ich hoffe ja, dass sich viel tut in der Zwischenzeit, damit wir ja einiges zu erzählen haben. Denn sonst haben wir sehr viele, sehr kurze Episoden in den nächsten Wochen.
Ja, wir können erstmal einiges abhandeln noch, was das Rennen angeht oder so jetzt die Nachwehen sozusagen. Und die Themen gehen uns nicht aus. Wir haben ja einen Themenspeicher im Hintergrund, aus dem wir uns immer bedienen können für ruhige Zeiten. Wir werden übrigens auch diese lange Lücke jetzt mal thematisieren, weil es sind jetzt noch 96 Tage bis zum nächsten Rennen. Das ist wirklich, also in anderen Serien wäre es ein No-Go. Und hier ist es einfach schade, dass die Formel E es nicht geschafft hat. Diese lange Zeit, wo man sich ja ursprünglich über den Winter gerade etablieren wollte, diese lange Lücke dazwischen hat. Das ist wirklich für alle Beteiligten ziemlich schade und da wird die Formel E ein bisschen was dran machen müssen in Zukunft. Zu diesem Thema werden wir einen längeren Bericht auch mit Fahrerstimmen in den nächsten Tagen oder Wochen bringen, weil das geht einfach nicht. Da muss die Formel E irgendwas tun.
Ja, das finde ich auch. Man könnte halt da schön irgendwie den anderen entgegenwirken und ein bisschen mehr dort bieten, wo jetzt die anderen nicht unterwegs sind. Aber naja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es nicht so einfach, die Rennen in die Städte zu bringen, wie man sich das hier auf die Fahnen geschrieben hat. Da sich irgendwie eine Rennstrecke zu buchen und dann eine Veranstaltung zu machen, ist sicherlich, ja, weniger kompliziert.
Ja aber im Vorjahr muss man ja auch wissen, ist man im Dezember noch in Uruguay, in Punta del Este gefahren und auch in Asien hätte man jetzt noch fahren können, aber anscheinend war da nicht der Wunsch der Formel E dorthin noch weitere Rennen auszutragen.
In Punta gab es ja leider Probleme mit der Organisation. Da wollte man einfach den Deal nicht verlängern, was ziemlich schade ist, weil diese coole Location direkt am Strand, das war schon ein Highlight. Ziemlich cooler Kurs eigentlich. Wo man jetzt ein bisschen versucht entgegenzusteuern, ist ja das E-Race in Las Vegas, was Anfang Januar stattfindet. Aber es ist halt auch kein wirkliches Rennen. Also Ja, wie gesagt, da ist noch viel Luft nach oben, was den Rennkalender angeht.
Ja. Ja, beim E-Race, finde ich, müssten sie mal jemanden daran tun, der irgendwie aus den Strecken und den Autos was Hübsches macht. Denn wenn ich mir so Rennsimulatoren anschaue, wie ich sie zu Hause auf der PlayStation spielen kann, dann die sehe ich doch deutlich lieber als diese wirklich hässlichen Strecken, auf denen die E-Races da ausgetragen werden. Ja, da müsste man mal eine Handvoll Entwickler draufsetzen, falls ihr mich hört. Da würde ich gerne ein bisschen was Hübscheres angucken. Wenn ich mir das schon angucke, dann sollte es auch schön sein.
Ja, ich denke auch immer, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Einerseits pusht man eben in der Formel E wirklich in Richtung Zukunft mit neuen Technologien, auch Virtual Reality und so weiter. Ja. Und dann hat man da N64-Grafik. Das ist ein bisschen, ja,
geht nicht so weit auseinander. Ja, es ist ein bisschen müde. Ja.
Ja.
Aber das kommt vielleicht noch. Man kann nicht alle Baustellen gleichzeitig beackern, fürchte ich.
Genau.
Erst die wichtigen Sachen. Schöne Locations mit wenig Pause dazwischen. Sollen sie erstmal das lösen. Aber gut, ja. Habt ihr noch irgendwas Wichtiges loszuwerden?
Von meiner Seite noch ganz kurz. Wir werden in den nächsten Wochen ein Interview mit Lukas Di Grassi noch haben auf eformel.de. Den habe ich diese Woche auf der Elektronika-Messe in München getroffen, das Abteam. Und Lukas hat sich sehr viel Zeit genommen, mit uns zu plaudern.
Das ist schön. Da fällt vielleicht nochmal ein O-Ton für den E-Pod ab.
Auf alle Fälle.
Sehr gut. Okay, Timo, wenn du nichts mehr hast...
Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich sitze auf heißen Kohlen, weil in 5 Minuten die Formel 1 beginnt.
Ja.
letztes Wochenende waren es die Drohnenrennen, jetzt ist es die Formel 1. Ich entschuldige mich in aller Form.
Ja, irgendwas ist halt immer. Irgendwas ist immer. Aber gut, dann machen wir jetzt hier auch gar keinen extra langen Abgang, sondern beenden das Ding. Ich sage danke Timo und danke Erich.
Jedenfalls danke an euch beide.
Schön, dass ihr dabei wart, euch die Zeit genommen habt und die Damen und Herren, die uns zuhören, wissen Bescheid. Wir sind auf Twitter unterwegs, auf Facebook, auf der Website. Ihr kriegt immer alles Neue mit auf eformel.de. Freuen wir uns auf nächste Woche und bis dahin, alles Gute. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.